Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Kann es sein, dass heute eine neue Woche beginnt und ich deshalb wieder da bin? Jawohl, genau so ist es. Es ist Montag, der 7. November 2022. Und es ist, wenn ich statistisch richtig gezählt habe, und bitte verlasst euch auf nichts, ich bin statistisch nun wirklich der allerletzte Honk, aber heute ist der erste Montag in diesem vorletzten Monat des Jahres. Toll, ne? Wie ich das mitgezählt habe. Und wie immer am Montag müssen wir erstmal das Wochenende aufarbeiten. Was war da wieder alles los? Meine Fresse, ich bin kaum hinterhergekommen. Das hier zum Beispiel.
Ja, diese Art und Weise nervt mich.
Das klingt, als hätte wieder mal ein deutscher Finanzminister der Schweiz mit der Kavallerie gedroht, hä? Um deutsche Steuersünder bei den Eidgenossen aufzuspüren. Moment, wer war das nochmal mit der Kavallerie? Richtig, das war mein Freund Pierre Steinbrück. Richtig, richtig. Und das gilt bis heute, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nein. Stopp. Keine wohlfallen Parodien hier, nur weil man sie vor Jahren sich mal drauf geschafft hat. Nein, heute ist alles viel profaner.
Es hat dann nichts mit erster Bundesliga zu tun. Es hat dann mehr mit Jugendfußball zu tun.
Genau, es geht um Fußball. Union Berlin hat mit seinem Schweizer Trainer Urs Fischer gestern 5:0 in Leverkusen verloren. Ich sag mal so, ich habe keine Ahnung von Fußball, aber das geht ja wohl gar nicht, diese Loser Union. Ich habe so an euch geglaubt, ich habe wirklich jedes Spiel verfolgt und jedes Ergebnis mir aufgeschrieben und auswendig gelernt und nochmal durch zwei subtrahiert und wieder multipliziert mal fünf. Also ich weiß wirklich alles. Und jetzt ist die Tabellenführung in der Bundesliga nicht mehr bei Union Berlin. Wie ist das denn möglich? Aber ganz ehrlich, Leute, Fußball, wie gesagt, interessiert mich null. 0,0. Ich habe nur so getan, als ob. Und es ist euch gar nicht aufgefallen. Natürlich nicht. Deswegen, weil mich Fußball nicht interessiert, jetzt hier kommt was wirklich Bedeutsames.
Danke für den Kommentar. Das gefällt mir. Leid mich am Arsch.
Ja, da ist er. Unser galanter Übergang zum Thema Twitter. Ja, Twitter, mein Heimat-Social-Network. Bis vor ein paar Wochen. Jetzt bin ich heimatlos. Seit dieses Arschloch, der mir bald den blauen Haken entziehen wird, weil ich hier Arschloch fast gesagt hätte und es gerade noch rechtzeitig geschafft habe zu bremsen. Elon Musk. Twitter ist sein Musk-Have, wie ich es gern nenne. Und am Freitag hat er die Hälfte der Belegschaft rausgeschmissen. Ja, wirklich wahr. 3.700 Leute. Boah, Wahnsinn. Von heute auf morgen. Wenn du die beim RBB rausschmeißen würdest, wäre niemand mehr übrig, außer der Intendantin. Und das ist auch nicht mehr die Alte. Naja, und statt lieblichem Zwitschern, jetzt erstmal lautstarke Kakophonie. Also nicht hier beim RBB, da sowieso, schon immer, sonst wären wir gar nicht mehr da. Nein, jetzt auch bei Twitter. Auch Medienschaffende schäumen, für den blauen Verifizierungshaken bezahlen, das empfinden Menschen als Unverschämtheit, die allein für Streamingdienste 150 Euro im Monat freiwillig bezahlen, wo sie nicht mal einen Haken kriegen, geschweige denn einen blauen. Und tatsächlich, für den Gegenwert von einem Monat blauer Haken könnte man dann mehr als ein halbes Dutzend Mal, keine Ahnung, an Autobahnraststätten austreten, ja, und hätte dann immer noch 8 Sanifair-Bonds. Ist das nicht geil, wie ich plötzlich rechnen kann? Gerade scheitere ich noch und in wenigen Minuten Podcast lerne ich so viel dazu. Könnt ihr mal bitte sagen, dass ich ein unglaublich lernfähiger Typ bin? Danke. Jetzt will die SPD Twitter unter strengere Aufsicht stellen. Der Teil von Twitter, über den Olaf Scholz Aufsicht hat, wird dann zur Schweigetreppe erklärt. Hubertus Heil führt einen Mindestlohn von 12 Euro pro Tweet ein und in Karl Lauterbachs Timeline darf nur noch mit FFP2-Maske und ohne zugesetztes Salz getwittert werden. Gut, allerdings geht's dafür auf Toiletten von Autobahnraststätten auch hygienischer und weniger eklig zu als auf Twitter. Das muss man auch sagen. Die Frage ist doch, was wertvoller ist? Ein Monat blauer Haken oder 8 Sanifair-Bonds? Bitte diskutiert. Am liebsten bei TikTok, Instagram und Twitch. Den großen Nachfolgemedien von Twitter. Ach, Telegram ist auch noch da. Ja, Telegram, obwohl, komm. das ist nur wirklich die Kloake unter den sozialen Netzwerken. Werbekunden, die ihr Engagement bei Twitter erstmal auf Eis legen. Sogar der Menschenrechtschef der Vereinten Nationen hat jetzt am Samstag einen offenen Brief an Musk geschrieben. Und das ist schon eine Menge. Werbekunden, die keinen Bock mehr haben. L'Oreal hat keinen Bock mehr. Und da muss schon echt viel zusammenkommen. Wenn L'Oreal keinen Bock hat, dann hat vielleicht auch bald Nestlé keinen Bock mehr. Und dann haben sie die ganzen Proteste gelohnt. Dann geht Nestlé nämlich den Bach runter, genau wie WhatsApp und Twitter wahrscheinlich, möglicherweise bald, wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall. Der Menschenrechtschef der Vereinten Nationen hat wirklich am Samstag einen offenen Brief an Musk geschrieben. Ja, einen offenen Brief. Hallo. Wobei man sagen muss, Twitter ist das Medium, wo die meisten offenen Briefe veröffentlicht werden. Ich würde mal sagen, bei Twitter sind alle Briefe offene Briefe. Das wiederum verbindet Twitter mit, richtig, Russland. Wobei, ich finde es ja schon geil, dass die UN sowas haben. Also einen Mann, dessen Jobbeschreibung Menschenrechtschef ist. Wow, Volker Türk heißt der Mann und der hat jetzt als, Achtung, ich sag's nochmal, UN-Menschenrechtschef den neuen und, das muss gesagt werden, also den neuen Weltmeinungsfreiheitschef Elon Musk gewarnt. Hey, halt gefälligst die Fresse, nein, halt gefälligst die Menschenrechte ein, was bei Elon Musk aufs Gleiche rauskommt. Und Musk dann so, hä? Hab ich nach deiner Meinung gefragt, du Menschenrechtshonk? Also, das wird noch lustig. So lustig wie, Achtung, der hier.
Ich habe kein Verständnis, wenn Menschenleben gefährdet werden. Ich habe kein Verständnis dafür, wenn Sachbeschädigung stattfindet. Und ich denke, der Staat muss hier auch eine klare Kante zeigen.
Ja, das ist der Markus aus Bayern, ist wieder da. Und er freut sich, dass er wieder ein Thema hat, über das er sprechen kann, jemand, den er angreifen kann. Und das sind die Klimaaktivisten. Gut, das kann er gar nicht aussprechen. Deswegen sagt er lieber die Klimaaktivisten von der letzten Generation. Kann er auch nicht sagen, deswegen mache ich's. Zum Thema Klima kommen wir gleich noch ausführlicher, weil heute ja die Weltklimakonferenz in Ägypten offiziell eröffnet wird. Aber gestern, da hat der Süde Markus erstmal was gesagt zu all denen, die sich da jetzt ankleben und Bilder beschmieren.
Bei allem Engagement für den Klimaschutz, das wir auch tun, aber mit Maßnahmen, mit finanziellen Möglichkeiten, sozusagen mit kriminellen Handlungen wird man am Ende keinen Erfolg haben. Deswegen ganz klar müsste das am Ende dann auch eher Strafen geben, und zwar Strafen, die wirksam sind, nicht leichte Geldstrafen, sondern auch mal tatsächlich beispielsweise ein Arrest oder eine entsprechende Haftstrafe, wenn es dann um besonders schwere Fälle geht. Ich kann auch nicht verstehen, was ein alter Maler mit Klimaklebern von heute zu tun hat.
So, jetzt wisst ihr's, letzte Generation. Die CSU ist euch auf den Leim gegangen und hat sich an euch festgeklebt. Nein, also sie ist euch auf den Fersen, also hat sich euch an die Fersen geklebt. So muss man es richtig sagen. Einsperren. Oder wie Söder sagt, einsperren. Und zwar alle. Die Union will das sogar im Bundestag vorantreiben, obwohl so hart wiederum ist der Markus gar nicht.
Theoretisch könnte ich sagen, lasst sie kleben. Also wenn sich jemand vor der Staatskanzlei anklebt, dann soll er kleben bleiben. Wir schauen dann daneben, essen was, trinken was, schauen uns das an, kein Problem. Aber wenn die Gefährdung anderer und Sachbeschädigung ist, muss es Strafen geben.
Was für ein schöner Slogan. Lasst sie kleben, lasst sie einfach kleben, lasst sie kleben, lasst sie kleben. Funktioniert auch im Privatfernsehen einwandfrei. Hat dann auch bei der Pressekonferenz gestern der Söder Markus selber gemerkt. Und weil er den Spruch so gut fand, hat er ihn gleich nochmal gesagt. Ja, er hat nochmal nachgelegt. Achtung!
Also, lasst sie kleben. Der kalte Winter, hab kein Problem damit, ja. Sehen uns im Frühjahr wieder. Aber wenn es ernst wird und Leben gefährdet werden können, wenn Eigentum verletzt wird, dann ist kein Spaß mehr. Alles andere hat den Charakter eines etwas albernen Happenings.
So, und da sind sie dann wieder, die alten weißen Männer, die Wut und Verzweiflung der Jungen einfach nicht ernst nehmen wollen, sondern sich lustig machen. Alberne Happenings. Ja, die Sorge der Jungen ist wirklich am Platze, berechtigt. Aber das, was sie draus machen, ist halt leider auch oft scheiße. Und das sage ich, ohne damit Söder Markus das Wort zu reden. Versteht ihr? Glaubt denn jetzt so einfach, dass das möglich ist? Geld doch ist möglich. Ja, bestes Beispiel gestern, neben dem Söder Markus saß noch der Aiwanger Hubert. Ja, wobei, habe ich falsch ausgesprochen. Der Aiwanger Hubert auf der Pressekonferenz, seines Zeichens Wirtschaftsminister in Bayern. Und wie sein Chef, der Süde Markus, da so schwadronierte, da wollte der Aiwanger Hubert natürlich auch nicht nachstehen mit, Achtung, geistreichem Witz. Mindestens, wenn man geistreich nach den Deggendorfschen Kriterien anwendet.
Also jede helfende Hand ist ja dringend nötig. Die Handwerker sagen, sie bräuchten mehr Leute, die helfen, PV-Module zu installieren. Also bevor man sich irgendwo hinklebt, wenn man was fürs Klima tun will, lieber dem Handwerker helfen, PV-Module zu installieren oder Bäume pflanzen. Das bringt mehr.
Die man dann umarmen kann.
Und Moment, um das festzuhalten, das, liebe Leute...
Bäume pflanzen, das bringt mehr.
Die man dann umarmen kann.
Das habe ich mir nicht ausgedacht. Nein, das haben wir auch nicht so zusammengeschnitten. Das ist keine Fake News, das ist nichts, was wir gemacht haben. Einfach nur, um hier einen Lacher zu haben, um euch gut drauf zu bringen, gut in den Tag zu bringen. Nichts dergleichen. Das haben die ernsthaft genauso gesagt.
Bäume pflanzen, das bringt mehr.
Die man dann umarmen kann.
Und dann wirft man uns Komikern schlechte Witze vor, hä? Wirklich?
Warte mal, da ging es mal, ja, Bart, wirklich Knaller, Gänse.
Also ehrlich mal, ich sage, so viel Herablassung finden junge Aktivisten gar nicht so lustig. Obwohl, junge Aktivisten finden gar nichts lustig, weil Aktivisten immer humorlos sind. Das ist ja ihre Aufgabe und zugleich ihr Problem. Aber damit genug für heute zu diesem hochambivalenten Thema und wir gucken auf den Tag, der uns bevorsteht.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Noch so viele Unionstöne eben, von Union Berlin bis hin zu Markus Söder. Da darf es jetzt mal ein bisschen linker werden im Sound, oder? Mal so ausnahmsweise einfach nur wegen der Gleichberechtigung und der Ausgeglichenheit.
Macht auf, verdammte dieser Erde.
Ja, dass ich das nochmal erleben darf. Hannes Wader trällert die Internationale bei Wach und Wichtig. Vielleicht das Arbeiterlied schlechthin. Und warum? Weil heute feiert der Deutsche Gewerkschaftsbund 70 Jahre Betriebsverfassungsgesetz. Die Grundlage für die betriebliche Mitbestimmung der Belegschaft und damit auch für die Gewerkschaften ein Meilenstein für das demokratische Nachkriegsdeutschland. Zum Festakt heute Vormittag kommt auch der Kanzler Olle Scholz, hat mir mein Redakteur reingeschrieben. Olle Scholz, finde ich mal eine schöne Variation. Nachdem ich jetzt ein Jahr hier von Schlumpfi Scholz gesprochen habe, nennen wir ihn jetzt Olle. Olle Scholz, danke für diese wunderbare Idee. Marc ist mein Redakteur diese Woche. Guter Mann. Und wenn ihr jetzt denkt, ja gut, aber der Refrain, den spielen sie gar nicht. Typisch öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Zensur, die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt. Ich will Elon Musk als neue Patricia Schlesinger. Dann sage ich euch, Klappe halten, auf geht's.
Völker, hört die Signale auf zum
des Morgens.
Ist heute die 17 und die mal wieder in eigener Sache. Achtung, Hashtag Eigenwerbung. Denn seit gestern läuft die 17. ARD-Themenwoche und das Motto dieses Mal lautet: Wir gesucht. Was hält uns zusammen? Also mich persönlich, mehrere Prothesen, Herzschrittmacher und Viagra, würde ich sagen. So in etwa. Bin ja auch nur ein Mittelalter weißer Mann auf dem Weg zum Alten. Und niemand anderes als unter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat da schon mal richtig vorgelegt, wie das läuft so mit dem Wir.
Die Demokratie ist kein Supermarkt. Da kann man nicht hingehen und sich das, was einem gefällt, aus dem Regal nehmen. Im Übrigen darüber schimpfen, dass manches andere nicht vorhanden ist. Sondern die Demokratie ist eine anspruchsvolle Staatsform. Wir sind auch noch dafür zuständig, dass wir die Regale wieder auffüllen. Wir sagen, Demokratie lebt vom Einsatz und vom Engagement.
Also Leute, die Demokratie ist kein Supermarkt, aber wir müssen die Regale wieder auffüllen, denn das hält uns alle zusammen, meine Damen und Herren. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall Engagement. Das ist das Wichtigste. Und das ist mein neues Lieblingswort von Frank-Walter Steinmeier. Engagement. Das wird das Wort des Tages für mich. Ich werde den ganzen Tag nur von Engagement sprechen. Und ich weiß noch nicht, warum und weshalb und ob es einen Anlass gibt, aber so viel Engagement heute. In diesem Sinne, auf in die Themenwoche oder auch hier ins Interview.
Wach und wichtig. Das Interview.
So, liebe Leute, hier endlich mal eine gute Nachricht zum Montagmorgen und zwar zum Klima. Ja, da gibt's noch gute Nachrichten, glaubt man nicht, ist aber so, denn das Minimalziel der Weltklimakonferenz 2022 ist schon erreicht. Ja, das ist die beste Nachricht. Und die beste Nachricht ist, sie läuft. Ja, die Weltklimakonferenz läuft und zwar seit gestern im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh. Und das, so hat unsere Außenministerin Annalena Baerbock formuliert, sei das Minimalziel. Also, dass diese Konferenz überhaupt stattfindet. Toll. Ich muss sagen, ich habe mich selten so gefreut wie heute. Und so weit sind wir jetzt also. Die seit der Berliner Premiere 1995 nunmehr 27. Weltklimakonferenz findet statt und mehr Erwartungen gibt's kaum an das zweiwöchige Treffen mit erwarteten 30.000 Teilnehmenden aus fast 200 Ländern. Und das obwohl, und auch das hat die grüne Außenministerin erst gestern zum Auftakt der Konferenz gesagt, die Menschheit auf, ich zitiere, den Abgrund zurast. Das erinnert mich an den alten Witz. Gestern stand die Welt noch am Abgrund, aber heute sind wir schon einen Schritt weiter. Nur, Fatalismus dieser Art hilft halt nichts. Was aber helfen könnte, bespreche ich jetzt bei Wach und Wichtig mit der Klimaexpertin Frauke Röser, Gründungsmitglied des New Climate Institute. Guten Morgen, Frau Röser.
Hallo, guten Morgen.
Vom New Climate Institute heißt es, dass es, ich zitiere mal, versucht, aus relevanten Forschungsergebnissen praktische Handlungsanweisungen für die Bekämpfung des Klimawandels abzuleiten. Was heißt das? Sie beraten Staaten und sagen denen, mach das mal so und nicht anders und dann machen die genau das nicht.
Ja, so in etwa. Also wir beraten und forschen, also wir sind ein wissenschaftsorientierter Think Tank, so kann man uns auch nennen, und beraten Staaten. Wir beobachten auch letztendlich, was passiert und gucken uns an, was sagen die Staaten eigentlich, was sagen Unternehmen und inwieweit oder auch nicht trägt das zu unserem Klimaziel bei.
Gestern begann die 27. Weltklimakonferenz in Ägypten. Ich habe es gerade gesagt, heute kommen dann mehr als 100 Staats- und Regierungschefs nach Sharm el-Sheikh, darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Biden. Aber Chinas Staatschef Xi Jinping und Indiens Premierminister Narendra Modi, deren Länder mit den USA zu den größten CO2-Verursachern zählen, kommen zum Beispiel nicht. Russlands Präsident Wladimir Putin nimmt auch nicht teil. Was bringt das Ganze denn dann überhaupt, wenn die Schlimmsten einfach fernbleiben?
Ja, es ist natürlich, und was Sie eingangs gesagt haben, das Minimalziel, die Konferenz findet statt, das klingt jetzt erstmal so lächerlich, aber grundsätzlich ist es ja tatsächlich gut und wichtig, dass diese Konferenz stattfindet. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn auch der Dialogprozess zwischen USA und China, den zwei größten Emittenten, stattgefunden hätte, so wie es eigentlich letztes Jahr in Glasgow vereinbart wurde. Das ist aus bekannten Gründen und dem Angriffskrieg Russland und so weiter leider nicht passiert. Nichtsdestotrotz ist es schon wichtig, dass man sich trifft, dass man weiter im Gespräch bleibt und dass dieser multilaterale Prozess nicht komplett zusammenbricht.
Annalena Baerbock sieht die Menschheit auf einem Abgrund zurasen, so hat sie es formuliert. Der Generalsekretär der Weltwetterorganisation, der Finne Petteri Talas, sieht das 1,5-Grad-Ziel, ich zitiere wieder, kaum noch in Reichweite. Und renommierte Klimaforscher wie Mojib Latif sagen, sie hätten mittlerweile resigniert. Also, Frau Röser, große Frage zu einem großen Thema mit der Bitte um entsprechend angemessene Antwort. Ist die Menschheit noch zu retten?
Ja, es ist natürlich ein schwieriges Thema und das Zeitfenster schließt sich rapide. Also, dass wir die 1,5 Grad nicht überschreiten, ist in der Tat mehr als schwierig. Aber was ist die Alternative? Wir müssen weitermachen. Und auch wie die Klimaforschung sagt, jedes Grad, jedes Zehntel Grad macht einen Unterschied und zählt. Aber ob wir das erreichen können, ich persönlich denke es auch nicht, ehrlich gesagt. Aber trotzdem, 1,5 Grad oder 1,7 oder 2 Grad macht eben einen erheblichen Unterschied.
Sie selber reisen übermorgen nach Ägypten, sind seit 2011 bei jeder Klimakonferenz vor Ort gewesen, auch 2015 bei der in Paris, als sich Spitzenmänner und Frauen aus zig Staaten am Ende weinend vor Glück in den Armen lagen, ob des tollen Klimaabkommens. Und dann haben sie aber, ob den ganzen Freudentränen, völlig die Umsetzung vergessen, oder?
Ja, richtig. 2015 war ein großer Moment und alle haben sich gefreut und es hatte so einen jahrelangen Vorlauf, dass man tatsächlich dann zu diesem Abkommen gekommen ist. Und genau, und dann ist es letztendlich, ja, es steht jetzt nicht vor guten Vorzeichen. Die Erwartungen sind so niedrig wie fast nie, muss ich sagen, jetzt vor dieser Konferenz. Was dort passiert, ist natürlich wichtig auf der diplomatischen Ebene, aber was natürlich auch vor allem wichtig ist, was in den Ländern tatsächlich passiert, auch jenseits dieser Konferenz.
Jetzt haben wir allein in diesem Jahr Dramatisches gesehen, extreme Dürren im Osten Afrikas, weswegen 20 Millionen Menschen nicht an genug Nahrung kamen. In Pakistan sind im Spätsommer mindestens 1700 Menschen bei gigantischen Fluten ums Leben gekommen und nochmal 8 Millionen wurden aufgrund der Wassermassen vertrieben. In Australien herrscht Land unter. Ich sag's mal so, man kann den Klimawandel nicht mehr nicht sehen und trotzdem tun das noch Leute, auch Staatsführer. Wie können wir denn noch überzeugen, dass die Welt, ich sag's mal bewusst dramatisch, wirklich gerade unterzugehen scheint?
Ja, das ist auch die Frage, die ich mir stelle oder die wir uns stellen. Und ja, sagen Sie es mir, ich weiß es nicht. Ne? Man hat so wirklich das Gefühl, wie eine gesprungene Schallplatte, immer das Gleiche zu sagen. Jahr für Jahr für Jahr und in allen möglichen Formaten, in allen möglichen Konstellationen. Und es passiert einfach nichts oder einfach viel, es passiert nicht nichts, aber es passiert viel zu wenig. Und wahrscheinlich muss die Klimakrise noch spürbarer sein, obwohl es eigentlich, ne, wie Sie sagen, schon bei jedem angekommen sein sollte.
Okay, werden wir mal ganz konkret. Vielleicht müssen wir es nochmal deutlicher ansprechen. Das 1,5-Grad-Ziel als Grenze für den Anstieg der Durchschnittstemperatur in der Atmosphäre gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter, das hat sich niemand ausgedacht, sondern da geht es um sogenannte Kipppunkte, die vermieden werden sollen. Also Kettenreaktionen aufgrund höherer Temperaturen mit katastrophalsten und vor allem nicht mehr umkehrbaren Folgen. Was droht uns da ganz drastisch und vor allem ganz praktisch?
Es gibt alle möglichen Szenarien, was uns dann droht und was tatsächlich ausgelöst wird, wenn diese Kipppunkte erreicht werden und es so ein Automatismus und einfach Dinge passieren, die wir gar nicht mehr kontrollieren können. Es sind Dürren, es sind Überflutungen, Ernteverluste und das Ganze paart sich dann mit Wasserknappheit, Menschen, die ihre Grundlagen des Lebens verlieren, Migrationsbewegungen, Konflikte. Also die Szenarien sind furchtbar und wie genau das abläuft, wissen wir nicht. Aber die Risiken sind enorm und dass wir die Augen davor verschließen kollektiv, das finde ich schon sehr erstaunlich.
Ich habe hier in der vorletzten Woche mit einem Sprecher der Klimaaktivisten der letzten Generation gesprochen. Der sitzt jetzt mit 5 weiteren Aktivisten 30 Tage in Polizeigewahrsam. Die letzte Generation versucht mit radikalen Aktionen wie dem Festkleben auf Straßen oder dem Bewerfen von Kunstwerken mit Lebensmitteln Aufmerksamkeit zu erregen. Und mein Gesprächspartner Jakob Bayer von der letzten Generation sagte hier bei uns, die Radikalität entspringt Verzweiflung, weil politisch so wenig passiert. Haben Sie für diesen radikalen Weg Verständnis?
Also ich möchte jetzt keinen radikalen Weg proklamieren und sagen, das ist der Weg nach vorne. Ich kann aber schon verstehen, dass junge Leute so einen erheblichen Frust haben und sich das dann eben in solchen extremen Formen kanalisiert. Und da sind wir alle, da ist die Politik aufgerufen, das Thema endlich mal ernst zu nehmen. Und wir sprechen ja hier nicht von einem politischen Thema. Es ist ja auch kein ideologisches Thema. Es ist eine Klimakrise, die uns alle betrifft und die jenseits von Leitlinien der Politik diskutiert und angegangen werden muss.
Vor einem Jahr bei der Klimaschutzkonferenz in Glasgow war dort Jennifer Morgan noch als Greenpeace-Chefin vor Ort. Jetzt ist sie als Staatssekretärin die rechte Hand von Außenministerin Annalena Baerbock beim Thema Klimaschutz und hält in Sharm el-Sheikh die Fäden in der deutschen Delegation zusammen. Macht Ihnen das Mut, die richtigen Leute an den richtigen Stellen?
Ja, das macht mir schon Mut. Ich finde, das war aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Besetzung, dass wirklich jemand jetzt die Delegation anführt, die wirklich auch Sachverstand hat und auch aus dieser Szene in Anführungsstrichen kommt. Insofern, ja, finde ich grundsätzlich gut.
Der Krieg in Russland, die Inflation, dazu immer noch Corona. Es gibt einfach verdammt viele Krisen, die uns momentan gleichzeitig umgeben und die Menschen auch alle ganz konkret spüren und die vielen auch Angst machen. Kann man da nicht auch sagen, ja gut, da muss der Klimawandel halt jetzt mal für eine Weile hinten anstehen?
Nee, das kann man ja eben genau nicht sagen. Der Klimawandel ist ja die große Krise. Wenn wir die Klimakrise nicht lösen, dann sind alle anderen Krisen letztendlich sekundär. Also es muss genau umgekehrt sein. Beziehungsweise bei der Energiekrise muss man kann es ja auch zusammendenken. Also die Energiekrise öffnet ja auch Möglichkeiten, jetzt tatsächlich den schnellen Umbau, den Ausstieg aus den fossilen Energiesystemen zu forcieren. Plötzlich sind Gelder verfügbar in einem Maße, ne, das vorher gar nicht möglich erschien. Und die muss man eben richtig einsetzen. Und wenn man diese Energiekrise als Chance betrachtet, auch die Klimakrise anzugehen, also so muss man es, glaube ich, betrachten. Fakt ist aber, dass aktuell viele, viele Gelder in fossile Strukturen, Infrastrukturen geleitet werden, dass letztendlich fossile Energien massiv subventioniert werden. Diese ganzen Gelder, die könnte man sehr viel sinnvoller in Energieeffizienz und in den massiven Ausbau erneuerbarer Energien stecken.
Von den reichen Ländern, die viel Treibhausgase erzeugen, wollen offenbar viele nicht mehr gegen den Klimawandel irgendwie vorgehen. Beispielsweise China. Peking will zum Beispiel die Treibhausgase nicht reduzieren, sondern bietet an, diese nur bis 2030 noch steigen zu lassen und dann damit wenigstens Schluss zu machen, mit dem steigen lassen. Wie kann man so ein Land denn dann überhaupt beeinflussen oder gar zwingen, vernünftig zu werden?
Naja, zwingen kann man es natürlich nicht. Das ist ja auch Teil des Problems, in Anführungsstrichen, dieses Prozesses. Es gibt ja keine Zwänge darin. Die internationale Klimapolitik beruht auf Freiwilligkeit. Es stimmt aber nicht ganz, dass China nichts macht. Das wird immer so gesagt, die Chinesen bewegen sich nicht. Und das ist nicht ganz richtig. Es ist natürlich auch zu wenig. Es muss schneller gehen und mehr passieren. Und wir müssen wieder in den Dialog einsteigen. Und das ist auch meine Hoffnung jetzt, dass auch in Sharm el-Sheikh, dass die großen Emittenten wieder miteinander sprechen, dass vielleicht der diplomatische Prozess zwischen den USA und China wieder aktiviert wird und ja, dass man dann so gemeinsam weiterkommt.
Nochmal, von den reichen Ländern wollen viele nicht mehr mitmachen, von den armen wollen viele, können aber nicht. Die brauchen Geld dafür, und zwar von uns. Haben Sie einen konkreten Vorschlag, wie wir das vermitteln können?
Naja, das ist tatsächlich, diese Finanzierungsfrage ist eine der großen Fragen auch dieser Klimakonferenz. Da sind letztendlich die Industrieländer säumig. Man hatte sich darauf verständigt, in Paris 100 Milliarden bereitzustellen für ärmere Länder, und dieses Ziel ist Jahr für Jahr gerissen worden. Und das führt natürlich dazu, dass es auch einen Vertrauensverlust gibt zwischen den reichen Ländern und den ärmeren Staaten. Und es müssen diese Ziele mindestens mal eingehalten werden. Man muss sich auch auf mehr Finanzierung letztendlich verständigen. Das hat man auch im Pariser Abkommen festgelegt. Und dann schwebt natürlich dieses ganze sogenannte Schäden und Verluste, Loss and Damage Thema, dass ärmere Staaten fordern, dass reiche Nationen, die hauptsächlich für den Klimawandel verantwortlich ist, auch Gelder bereitstellen und eben Schäden auszugleichen, wie Flut in Pakistan und so weiter. Die Länder, die massiv natürlich jetzt leiden.
Ich würde gerne mit ein bisschen Zuversicht aufhören, auch wenn es echt schwer ist bei dem Thema. Auch am Ende des Gesprächs bin ich noch nicht optimistischer geworden, als ich am Anfang reingegangen bin. Aber lassen Sie es uns gemeinsam versuchen. Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte auch, er erwarte nicht viel von der Konferenz in Sharm el-Sheikh jetzt. Manche glauben noch nicht mal, dass die eigentlich obligatorische gemeinsame Abschlusserklärung dieses Mal zustande kommt. Machen Sie uns doch mal Mut. Was gibt Ihnen Hoffnung?
Ja, mir gibt Hoffnung, dass es doch, und das ist eben auch das Schöne an diesen Konferenzen, dass da Menschen aus allen Ländern zusammenkommen, dass man sich verständigt, dass man miteinander redet, und wenn man dort ist und mit den Kollegen aus den verschiedensten Ländern zusammentrifft, doch spürt, dass man an einer gemeinsamen Sache arbeiten möchte. Also das ist das, was mir persönlich Mut und Hoffnung macht. Ob dann auf der großen politischen Bühne dann letztendlich was rauskommt, das ist natürlich fraglich, aber trotzdem schafft es Kommunikation, es schafft Verknüpfungen, auf denen wir dann weitermachen können.
Zur 27. Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh war das die Klimaexpertin Frauke Röser vom New Climate Institute mit ihren Einschätzungen zur aktuell laufenden Konferenz.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Theodor Heuss, ehemaliger Bundespräsident. Es ist keine Schande, hinzufallen, aber es ist eine Schande, liegen zu bleiben.
Ende der Denkpause.
Das war der Montag bei Wach und Wichtig. Habt einen guten Tag, und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, ich bin nicht sicher, aber morgen hören wir uns wieder. Bis dahin, tschüss und schönen Tag.
Wach und Wichtig, der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.